Heute am Muttertag zu Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme. Ich wäre fast versucht zu sagen, eine Mutter über tausende Kinder. Natürlich nur im übertragenen Sinne gemeint, denn ich begrüße heute die Geschäftsführerin von SOS Kinderdorf Österreich. Grüß Gott, hallo Elisabeth Hauser.
Hallo Herr Berle.
Tausende Kinder, fast etwas übertrieben.
Ja, sehr übertrieben. So ist es natürlich nicht. Gleichzeitig stimmt's. SOS Kinderdorf betreut weltweit sehr, sehr viele Kinder. Wir sind natürlich eine große Organisation und viele Menschen übernehmen Verantwortung für die Betreuung und Begleitung dieser Kinder.
Ich muss natürlich dazu sagen, die Elisabeth Hauser ist ja auch selbst Mutter von zwei Kindern, erwachsenen Kindern inzwischen. Allerdings, der Job hier ist mit dem Muttersein im Privaten nicht zu vergleichen.
Ist natürlich nicht zu vergleichen von dem, was zu tun ist. Gleichzeitig geht's natürlich um Beziehung. Also SOS Kinderdorf hat sich auf die Fahnen geheftet, Kindern ein liebevolles Zuhause zu geben. Das schaut natürlich sehr verschieden aus in vielen Teilen der Welt, in verschiedenen Angeboten, wie wir das machen. Aber ein liebevolles Zuhause ist mir schon auch bei meiner Familie ein großes Anliegen.
Sie sind seit 2019 einer der drei Geschäftsführer. Es sind so viele Aufgabenbereiche, eine Person allein kann das gar nicht mehr machen.
Na, wir sind 1700 Mitarbeiterinnen und betreuen an die 1500 Kinder und Jugendlichen in unseren Einrichtungen stationär und 3500 ambulant, also in den Familien. Wir sind eine der größten Kinderhilfsorganisationen in Österreich. Wir müssen uns gut organisieren.
Gut organisiert sind Sie, sonst hätten Sie es wahrscheinlich gar nicht hierher geschafft zum Nahaufnahmeinterview, muss ich sagen. Eine leitende Funktion. Ich weiß, gerade in diesem Bereich, das erfordert extrem viel Zeit. Hand aufs Herz, ist die Entscheidung leicht gefallen, diese Funktion zu übernehmen? Sie haben ja ungefähr gewusst, was auf Sie zukommt.
Ich sage es jetzt ganz ehrlich, mir ist die Entscheidung leicht gefallen. Vielleicht deswegen, weil es so in meinem beruflichen Lebenszyklus eine gewisse Logik fast gehabt hat, jetzt diesen Schritt noch zu tun. Und ich natürlich auch gewusst habe, was auf mich zukommt. Aber gleichzeitig, ich gedacht habe, das spornt mich jetzt so richtig noch einmal an, in diesen Aufgabenbereich einzutreten. Und gleichzeitig mit zwei Kollegen gemeinsam habe ich mir gedacht, bis jetzt hat es sehr gut einer allein gemacht und wir drei werden das sicher noch viel besser uns einteilen können, sodass auch ein bisschen Zeit übrig bleibt.
Weil Sie gerade den Lebenszyklus angesprochen haben, der das fast bedingt hat, dass Sie diese Funktion übernehmen. Wie hat denn dieser Lebenszyklus ausgeschaut, dass es eigentlich eine logische Schlussfolgerung war, diese leitende Stelle zu übernehmen?
Ja, ich bin jetzt schon über 20 Jahre beim SOS Kinderdorf, habe eigentlich einen anderen Beruf als Grundberuf gelernt, war früher AHS-Lehrerin und als AHS-Lehrerin habe ich gemerkt, dass mir ein Teil der Ausbildung fehlt, nämlich was tun, wenn es Schülern nicht so gut geht. Also ich hatte eine Schülerin in der 5. Klasse, die hatte eine Abtreibung hinter sich, einen anderen, der gerade von einem Selbstmordversuch wieder in die Klasse gekommen ist und das hat die Klasse sehr gefordert und mich auch und ich habe mir gedacht, ich mache da jetzt noch eine Ausbildung, damit ich damit besser umgehen kann. Und über diese psychosoziale Ausbildung bin ich dann beim Kinderdorf gelandet und habe eigentlich sehr schnell gemerkt, das taugt mir sehr, da will ich eigentlich bleiben. Habe Jugend- und Erziehungsberatung gemacht und bin über mehrere Stufen dann in die Geschäftsführung gekommen.
Ja, und als solche wird Elisabeth Hauser heute auch zurückblicken, nicht nur auf die über 20 Jahre beim SOS Kinderdorf, sondern auch auf ihre Kindheit, die sie in einer Art Großfamilienverbund erlebte. Sie wird uns auch erzählen, warum sie eigentlich bereits beim Studium wusste, dass sie ihren Beruf der AHS-Lehrerin an den Nagel hängen wird und welche schönen und traurigen Erlebnisse sie als ambulante Einzelbetreuerin hatte. Sie wird auch zu einem dunklen Kapitel von SOS Kinderdorf Stellung nehmen, als Missbrauch und Gewalt auch vor SOS Kinderdorf nicht Halt gemacht hatten. Die Geschäftsführerin von SOS Kinderdorf Österreich, also heute am Muttertag zu Gast, Rainer Perle mein Name. Ich begrüße Sie zur Radio Tirol Nahaufnahme. Elisabeth Hauser, wir haben es schon bereits besprochen, eine von drei Geschäftsführerinnen von SOS Kinderdorf Österreich. Jetzt sind zwei der drei Geschäftsführer Frauen. Endlich, muss man sagen.
Ja, endlich und gleichzeitig ein bisschen wiederholt sich der Anfang von SOS Kinderdorf. Der Hermann Gmeiner hat SOS Kinderdorf gegründet, aber nicht allein. Also er hatte Frauen an seiner Seite, die ihn da inhaltlich und organisatorisch sehr unterstützt haben. Hier in Innsbruck, in der Nähe vom Hofgarten, in einer Holzbaracke, haben sich Frauen um Hermann Gmeiner mit ihm gemeinsam große Gedanken gemacht, wie man damals Waisenkindern helfen kann. Und dieser Pionierinnengeist ist jetzt fast ein bisschen wieder da, auch Frauen in die Geschäftsführung einer sozialen Organisation zu holen.
Auf der Homepage, auf der die Elisabeth Hauser ein bisschen vorgestellt wird bei SOS Kinderdorf, da schreiben sie bei der Frage Geheimrezept für den Erfolg, Sei du selbst und schätze deine Fähigkeiten. Wie würden Sie denn Ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen?
Also manche haben sich im Laufe der Zeit entwickelt und manche habe ich vielleicht schon von Kindheit an in mir drin. Ganz sicher habe ich in mir drin, ist also ein Grundvertrauen, dass die Dinge so wie sie sind, einen Sinn machen und dass es irgendwie eine Auffangmöglichkeit gibt und kann ich in mir selber erwecken. Also vielleicht so wie der Obelix in den Zaubertrank gefallen ist, habe ich da so einen Schutz um mich herum, dass ich ein Grundvertrauen habe, dass die Dinge gut sein werden oder gut sind. Und erworben habe ich mir ein Stück Umsicht und Gelassenheit. Also nicht aus der Dringlichkeit heraus irgendetwas zu tun, sondern zu überlegen, was braucht's jetzt, welche nächsten Schritte sind gut und wen muss man dabei mitnehmen. Also ein achtsamer Umgang mit krisenhaften Situationen. Das glaube ich, kann ich schon.
Dieses Grundvertrauen, haben Sie das von Ihrem Elternhaus mitbekommen?
Sagt man, dass das von dort kommt und das glaube ich auch. Also ich bin die jüngste von 4 Kindern. Meine Geschwister sagen natürlich, ich bin die Verwöhnte und kein Wunder, dass ich so ein Vertrauen habe, weil mir ja alles gerichtet wurde. War natürlich nicht so. Ich musste mir sehr viel erkämpfen und war natürlich auch die Kleine. Und vielleicht war es gerade die Mischung. Also irgendwie schon so die Kleine zu sein, aber gleichzeitig auch die, die sich vor den Geschwistern auch beweisen muss. Und die Eltern sind natürlich dahinter gestanden und haben uns da einen guten Rahmen gegeben.
Wie sind Sie überhaupt aufgewachsen?
Ich komme aus Götzens, also vom Dorf, und das möchte ich nicht missen, weil das Dorf ist eine ganz besondere Gemeinschaft. Ich bin so aufgewachsen, also nicht nur mit meinen Eltern im gleichen Haus, sondern auch meine Tante mit ihren Kindern, meine Großeltern, 2 Tanten mit Kindern und Großeltern. Wir waren sehr, sehr viele. Da war es natürlich auch regelmäßig sehr viel los und wir haben uns als Kinder sehr viel selber organisiert, alleine haben uns auf den Weg gemacht, aber immer irgendwie so gewusst, die Erwachsenen schauen schon drauf. Das fördert die Selbstständigkeit, gleichzeitig gibt es Sicherheit. Und wenn wir im Dorf irgendwo hingegangen sind, dann war die erste Frage, wen kehrst du zu? Und dann haben die einen verortet und dann war auch klar, wer man so ist. Das heißt, diese soziale Kontrolle natürlich auf der anderen Seite war auch da, aber es war schon eine große Gemeinschaft, in der ich da aufgewachsen bin, mit allen Für und Wider, die mich auch sicher geprägt haben.
Was sind so die Für und Widers, die Sie geprägt haben?
Naja, die soziale Kontrolle in einer dörflichen Gemeinschaft ist schon da. Also es wird gut aufgepasst und damals noch in den 60er, 70er Jahren, ob man auch natürlich die Regeln befolgt, die in meiner Kindheit schon sehr katholische Regeln waren. Aber gleichzeitig war es immer so, dass gerade meine Mutter gesagt hat, wehr dich und mach du deines, und nach außen hin uns immer verteidigt hat. Also das war diese Mischung von Schutz von innen und gleichzeitig halte an das, was gefordert wird. Das war das Dorf. Das wird dann ein bisschen eng, wenn man dann Anfang 20 ist. Und da bin ich dann auch in die große Stadt Innsbruck gezogen. Bin aber schon ab 10 Jahren immer nach Innsbruck in die Schule gefahren. War damals was Besonderes. Und so habe ich mich sozusagen ein Stück wegsozialisiert vom Land.
Ja, und in Innsbruck hat Elisabeth Hauser auch Germanistik und Geschichte studiert und anschließend als AHS-Lehrerin gearbeitet. Allerdings hatte sie schon zu Beginn des Studiums gewusst, dass sie diesen Beruf nur auf Zeit ausüben wird. Warum? Das frage ich Sie gleich. In Götzens ist sie aufgewachsen, hat uns Elisabeth Hauser erzählt, die Geschäftsführerin von SOS Kinderdorf Österreich, in Innsbruck dann in die Schule gegangen, studiert. Allerdings bis zum SOS Kinderdorf, da soll es noch ein paar berufliche Umwege geben. Wann sind Sie denn überhaupt das allererste Mal mit dem SOS Kinderdorf in Kontakt gekommen? Beziehungsweise wann ist Ihnen das allererste Mal bewusst geworden, dass es Familien gibt, in denen es eben nicht selbstverständlich ist, dass Mama und Papa immer da sind, dass es harmonisch ist?
Also mit solchen Familien bin ich schon als Kind in Kontakt gewesen, weil die auch mit mir in die Schule gegangen sind. Auch in meiner Verwandtschaft bereits Kinder da waren, deren Väter sich nicht zu ihnen bekannt haben. Das heißt, ich habe gewusst, es gibt ein Jugendamt zum Beispiel. Und Kinderdorf kannte ich vom SOS Kinderdorfboten, so wie viele Menschen das halt auch kennen, weil der natürlich zu Hause war. Im beruflichen Kontext bin ich mit SOS Kinderdorf in Verbindung getreten über diese Ausbildung zur Beratung.
Sie wollten ja ursprünglich eigentlich Lehrerin werden nach der Matur. Sie haben ja Lehramt studiert und haben dann auch unterrichtet.
Genau, das hat da großen Spaß gemacht. Also das wollte ich auch sein. Haben aber immer gedacht, das mache ich sicher nicht länger als 10 Jahre, was eigenartig ist, weil es ja ein beamtenbürokratisierter Beruf ist. Weil ich so das Gefühl gehabt habe, ich muss mich dann immer wiederholen. Und das mag ich mir nicht so gern. Und relativ schnell eben mit dieser zusätzlichen Ausbildung, als meine Kinder auch klein waren, war klar, also das ist der Weg, wo auch Entwicklung ist, wo ich vieles machen kann und wo ich auch relativ frei bin im mich weiterentwickeln.
Aber doch ungewöhnlich, das Studium hat man ja nicht in 1-2 Jahren erledigt, da ist man doch ein bisschen dran, dass man sagt, ich mache das nur 10 Jahre, ist wie auf eine Reise gehen, die ersten 10 Tage weiß ich wohin und dann lasse ich mich einfach leiten.
Ja, das war trotzdem so. Also da war ich mir ganz sicher, es ist ein Startschuss, ich mag das gern machen. Gleichzeitig mit 18 Jahren sich zu entscheiden, was man ein Leben lang macht, ist auch wieder eine ziemliche Überforderung. Mhm. Dass ich dann relativ nach 3 Jahren schon mich umorientiere, ist dann überraschend gewesen.
Mhm. Sie haben aber immer auch im Sommer Kurse gegeben an der Universität für Menschen, die eben Deutsch nicht als Muttersprache haben, sprich Deutsch unterrichtet.
Genau, also Deutsch und Germanistik ist nach wie vor mein Hobby. Diese zwei Fächer Deutsch und Geschichte studiert zu haben, das wird mich nie verlassen. Hat mir auch in meinem Beruf geholfen, weil Sprache ein wesentliches Moment in der Kommunikation ist, auch in der Beratungsausbildung. Und Deutsch für Menschen als Fremdsprache unterrichten, das hat großen Spaß gemacht. Erwachsenenbildung war das natürlich. Mhm. Die sind auch von allen Nationen hergekommen und ich hatte dann im Kurs Polen sitzen, Rumänen sitzen, englisch sprechende Menschen sitzen und das einzig Verbindende war, dass sie nicht Deutsch konnten. Auch wieder von null anzufangen, das hat mich gereizt.
Mhm. Ja. Was sie noch gereizt hat, das ist so nebenbei dann als Lektorin und Texterin in einer Werbeagentur zu arbeiten.
Genau, wir haben damals sogar eine Zeitschrift gegründet, die hat geheißen Tirol Tirol. Es war eine Veranstaltungszeitung, da war noch nichts mit digital eintippen, wann ist was, wo los. Wir haben wirklich alles gesammelt und da habe ich Beiträge geschrieben und war da stellvertretende Chefredakteurin. Alles handverlesen und hausgemacht, aber hat Spaß gemacht, ja.
War das auch bedingt durch die 2 Kinder, die Sie in dieser Zeit bekommen haben?
Genau, also die Magdalena und Alexander, die sind 88 und 92 geboren und das war natürlich meine Hauptaufgabe, aber nebenher habe ich eben die Ausbildung gemacht zur Kinder-, Jugend- und Erziehungsberaterin und immer gearbeitet, was auch möglich war, so von zu Hause aus und es waren ja auch sehr feine Kinder.
Das werden Sie jetzt gerne hören. Ja, und wir werden gleich hören von Elisabeth Hauser, was auf Sie denn so alles zugekommen ist, als Sie begonnen hat, als Einzelbetreuerin von Familien zu arbeiten. Als Lehrerin hat die Elisabeth Hauser gearbeitet, dann eben die beiden Kinder, dann die Ausbildung zur ambulanten Einzelbetreuerin von Kindern, sozusagen der Startschuss in Richtung SOS Kinderdorf.
Also die Ausbildung, die hat ein Praktikum erfordert und die habe ich dann eben in einer Beratungsstelle vom SOS Kinderdorf gemacht und für die Kinder- und Jugendhilfe, fürs Jugendamt ambulant, ich als Einzelbetreuerin bin ich in Familien gegangen und habe dort Familien im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt. Das war sozusagen der Beginn dieser Tätigkeit, die mich dann mit dem SOS Kinderdorf in Verbindung gebracht hat. Ja.
Mhm. Kann ich mir vorstellen, wird auch nicht immer eine angenehme Tätigkeit gewesen sein. Man kommt wahrscheinlich nicht immer zu Familien hin, wo alles eben hundertprozentig funktioniert. Sonst würden Sie ja nicht gefragt sein.
Also das waren schon die überraschendsten Momente für mich auch zu sehen, wie Familie funktionieren kann, wie anders Familien funktionieren können als die, die ich bis damals auch gekannt habe. Mhm. Also sicher hatte ich ein Wissen darum, dass es etwas wie Armut gibt und dass es Krankheit gibt in der Familie, dass auch Kinder nicht gut behandelt werden. Aber dann direkt vor Ort in diesen Familien zu sein und das selber auch zu spüren, was es heißt, für die Menschen dort in der Situation jemand hereinlassen zu müssen, zu dürfen, der unterstützt, das ist schon auch unter die Haut gegangen.
Wird wahrscheinlich gerade zu Beginn großes Misstrauen gegenübergebracht worden sein.
Ja, auf jeden Fall nicht vom ersten Moment an die Türen auf und ich erzähle und brauche Unterstützung. Und wir haben das jetzt sogar erforscht bei SOS Kinderdorf. Das Wichtigste in der ambulanten Arbeit ist der Aufbau von Vertrauen. Dann beginnt das Professionelle und die Unterstützungsleistung, die natürlich auch mit Wissen und Kompetenz zu tun hat.
Mhm. Was erlebt man denn da für Dinge? Wie verarbeitet man denn das? Beziehungsweise wie nimmt man das mit, wenn man dann in die eigene Familie zurückkehrt am Abend?
Also verarbeiten, du musst natürlich hin professionell mit Supervision und Teamarbeit. Dort ist man nicht allein, sondern reflektiert das, was die Arbeit ausmacht, auch als Führungskraft. Wie begleite ich meine Teams so, dass sie ihre Arbeit gut machen können? Was mache ich nicht? Auch das Abgrenzen gegenüber sogenannten operativen Tätigkeiten. Ja, für mich war das Nachhausekommen immer der Wechsel in eine Welt, die sich ganz anders organisiert, mit anderen Beziehungen, mit anderen Aufgaben, wo ich dann selber als Mutter will, gemeinsam mit meinem Mann und mit den Kindern, dass der Haushalt rennt, wo mein Sohn und meine Tochter auch ihre Themen heimbringen. Und das gelingt wirklich mit Umschalten. Es ist ein anderes Umfeld. Und manchmal natürlich begleitet es einen auch. Und das ist aber auch völlig in Ordnung. Also ich bin ja dann kein gespaltener Mensch und habe das dann auch immer als Signal genommen. Da ist jetzt wirklich etwas, wo ich vielleicht andere Lösungen mit Menschen suchen sollte. Oder das belastet mich deswegen, weil der nächste Schritt noch nicht im Blick ist. Wie halte ich das gut aus, dass es einfach zum Aushalten ist und keine Lösung ist. Mhm. Manchmal, gerade in der ambulanten Arbeit, geht es viel darum, die Dinge einfach auszuhalten, gemeinsam mit denen, die mittendrin stecken.
Was sind das für Probleme, um sich ein Bild davon machen zu können?
Ja, das ist heute so wie damals, dass Familien ziemlich unter Druck sind. Heute noch ein Stückchen mehr mit anderen Herausforderungen. Da kommen dann Menschen, die für die Kinder verantwortlich sind, oft an ihre Grenzen. Werden dann Kindern gegenüber unfair und handeln so, als würde sich mit schnellen Aktionen und manchmal auch mit Gewalt etwas lösen lassen. Es hilft ja nicht zu sagen, stopp, das geht nicht, sondern sich einmal hinzusetzen, Einsicht zu erarbeiten miteinander, dass die Kinderrechte damit massiv gefährdet sind und zu sagen, wie wollen wir jetzt gemeinsam einen Weg herausgehen, das ist ja dann auch wieder das schöne Moment. Wir gehen ja davon aus, dass die Eltern das Beste wollen für ihre Kinder, aber im Moment nicht in der Lage sind. Wie sollen sie es dann machen, wenn nicht in dem Sinn, dass sie sich jemand anvertrauen, dem sie glauben, dass er ihnen Unterstützung bieten kann? Und das war der Moment der Arbeit, der nach wie vor der gleiche ist.
Ja, doch wie lässt sich gerade dieser Beruf mit der eigenen Familie unter einen Hut bringen? Kann man einfach umschalten? Woraus schöpft sie überhaupt Kraft? Das wird uns Elisabeth Hauser gleich erzählen. Bevor die Elisabeth Hauser Geschäftsführerin von SOS Kinderdorf Österreich geworden ist, hat sie eben ambulant auch gearbeitet, hat sie uns erzählt, ambulant mit Kindern, Kinderbetreuung, selbst gleichzeitig Kinder gehabt. War das schwierig, das unter einen Hut zu bringen, eigene Familie, fremde Familien, dass ihr das zeitlich überhaupt ausgeht?
Wie ich in der Erziehungsberatungsstelle gearbeitet habe, in der Zeit, wo ich in die Arbeit gefahren bin, mussten meine Kinder versorgt sein. Mhm. Ich habe allerdings das große Glück gehabt, dass ich immer, je älter die Kinder geworden sind, umso mehr Arbeitszeit dann sozusagen dazu genommen habe, sodass das analog war. Aber manchmal habe ich mir schon gedacht, so jetzt verlasse ich meine Kinder und fahre dann hin zu anderen Kindern. Mhm. Aber es war grundsätzlich so ausgemacht und sie haben das auch gewusst. Manchmal habe ich ein Spiel von ihnen mitgenommen, das haben sie dann überhaupt nicht gern mögen. Das war dann schon ein Thema, aber sie haben das ja auch geschätzt, dass ich das gemacht habe. Und es war in der Familie klar, dass das meine Aufgabe ist und sie haben ihre Aufgabe zu machen. Aber natürlich ist es wie bei allen berufstätigen Müttern und Vätern inzwischen auch, dass man immer dort nicht ist, wo man auch gerade sein will. Das ist ein Dilemma, das lässt sich nicht aufheben.
Ja. Der jetzige Job als Geschäftsführerin ist ja wahrscheinlich auch nur deshalb möglich, weil die Kinder erwachsen sind. Umgekehrt gefragt, wäre er dieser Job möglich gewesen, als die Kinder noch kleiner gewesen sind?
Nein, wäre nicht möglich gewesen. Also als ich in die Fachbereichsleitung gegangen bin, waren die Kinder ja schon ausgezogen. Da braucht es erwachsene Kinder, die sich selber organisieren. Das lässt sich nicht mehr machen. Nächste Woche fahre ich nach Oslo zu einem Meeting und ich kann nicht regelmäßig dann Kinder 4-5 Tage, die noch kleiner sind. Kann man natürlich schon organisieren, wenn ein Mann auch die Zeit hat, das zu tun oder im familiären Umfeld das ist. Aber das hätte ich auch nicht gewollt. Und da bin ich doch dann lieber unabhängig und gestalte mir die Zeit mit den Kindern dann, wenn ich halt da bin.
Wo holen Sie sich eigentlich die Kraft, dass sie das alles schaffen?
Ein großer Teil ist es die Natur. Mhm. Ich gehe wahnsinnig gern laufen im Wald, habe da meine Laufstrecke in Innsbruck, tue mir ein bisschen schwer mit Orientierung, deswegen ist es immer die gleiche. Da schalte ich dann auf Autopilot und laufe meine Strecke. Da erhole ich mich innerhalb von einer Stunde wirklich sehr gut, Stöpsel im Ohr, Musik. Und dann geht's danach wirklich schon um einiges besser. Oder es ist wirklich Kochen und Essen mit der Familie ist ein wesentlicher Punkt, um mich zu erholen. Freundinnen natürlich auch und Freunde. Aber in der Regel der echte Erholungswert ist in der Natur.
Sonst noch Hobbys, die einem Kraft geben?
Die Literatur. Erstens lese ich gern Sachbücher, aber wirklich, wirklich auch Literatur. Da bin ich in meinem eigenen Fokus. Ich bin nie ohne Buch, das ich gerade lese, also seit ich lesen kann, glaube ich. Auch meine Tochter ist so. Und das verführt mich in eine andere Welt und gibt mir Einblick in andere Sichtweisen auf die Welt. Ich glaube schon, dass mir das auch die Möglichkeit gibt, neben dem Reisen vor Ort Wirklichkeitsentwürfe wahrzunehmen, mich hineinzuversetzen und zu staunen, was gerade alles so möglich ist. Neben der ambulanten Arbeit, wo man auch viel staunt, was alles so möglich ist, ist Literatur schon ein wesentliches Moment, wo ich ganz woanders bin.
Und die Familie selbst wird wahrscheinlich auch Kraft
geben. Ja, und mit meinem Mann, wir haben immer irgendwelche Projekte. Wir sind ja schon über 40 Jahre verheiratet. Zusammen, nicht verheiratet. Das geht sich nicht aus. Und das braucht auch Energie, aber es schafft auch Energie.
Ja, und diese Energie hat Elisabeth Hauser immer wieder benötigt. Vor allem, als auch im SOS Kinderdorf Missbrauch und Gewalt aufgedeckt wurden. Dazu wird sie gleich Stellung nehmen. 70 Jahre SOS Kinderdorf feiert man heuer. Vor einigen Jahren hat es allerdings auch Vorwürfe gegeben. Vorwürfe in Kinderdörfern wurde Gewalt angebracht, misshandelt bis hin zu sexueller Misshandlung. Wie ist es Ihnen damals ergangen, als Sie das Ganze gehört und erfragt haben?
Dem vorausgegangen sind ja die Geschichten, die in kirchlichen Einrichtungen sichtbar geworden sind. Das heißt, der Diskurs war da, die Öffentlichkeit hat hingesehen und mir wie vielen anderen war bewusst, wir werden davon nicht verschont bleiben. Es ist auch in unserer Organisation so, dass Menschen gearbeitet haben und es wird auch hier passiert sein. Es hat so ein diffuses Wissen gegeben, ja, das eine oder andere war bekannt, manches auch beschrieben, aber eine systematische Aufarbeitung hat nicht stattgefunden. Das heißt, ich hatte ein großes Glück, damals in einem Kollegium zu arbeiten, das überzeugt davon war, wir dürfen nicht weiter damit umgehen, wie wir bislang umgegangen sind. Das heißt, der Blick von dem Schweigen verpflichtet zu sein hin zu der Öffnung verpflichtet zu sein, war schon ein intensiver Prozess innerhalb der Organisation. Aber wir sind den gegangen und das war etwas, was für mich sehr bedeutsam war, dass wir diesen Prozess gehen konnten. Wir sind davon ausgegangen, dass viel Wissen da ist. Was tun wir jetzt? Wie gehen wir es am besten an? Wir haben dann überlegt, wir können das nicht selbst von uns aus machen. Wir können signalisieren, dass wir das wollen. Aber wir brauchen jemand, der das von außen macht. Und hatten dann natürlich auch das Glück, hier in Tirol einen Experten zu finden, der genau diese Situation ja auch in den Fürsorgeheimen bereits beleuchtet hat, der Historiker ist und Wissenschaftshintergrund hat. Und haben Horst Schreiber gefunden, der dann sozusagen von seiner Seite aus und völliger Unvoreingenommenheit die Aufarbeitung fachlich übernommen hat. Und dann war uns klar, jetzt werden sich Menschen melden. Das ist sozusagen der Prozess, den wir leisten müssen, wollten, uns zu öffnen, zur Verfügung zu stellen. Er selber hat den Weg gewählt, über Betroffene die Aufarbeitung anzugehen. Und uns war klar, wir müssen etwas finden, um den Betroffenen auch gerecht zu werden, die sich jetzt melden. Und seit 2012 haben wir hier ein Verfahren installiert, das Betroffenen dann zumindest heute eine Geste der Verantwortung zukommen lässt. Mhm. Das hat uns extrem weitergebracht, was Transparenz betrifft. Auch jetzt in den jetzigen Einrichtungen nicht wegzuschauen, sondern Kinder zu ermutigen, auch Mitarbeiter zu ermutigen, wenn etwas sozusagen die Grenze überschreitet, es zum Thema zu machen und dann zu agieren.
Weil Sie gesagt haben, es hat diffuses Wissen gegeben. Es hat dann wahrscheinlich nicht wie aus heiterem Himmel getroffen. Trotz alledem, wenn sich dann die ersten Betroffenen melden, wenn man diese Erlebnisberichte dann mitbekommt, inwieweit dreht sich da der eigene Magen um, sage ich jetzt nur mal so?
Ja, über Horst Schreiber wussten wir schon, was alles sein könnte, anhand von Berichten, die er sozusagen anonymisiert und zusammengefasst hat. Ich selber habe ja dann viele dieser Gespräche geführt, führen dürfen. Ja, den Magen hat es mir schon manchmal umgedreht. Also das sind Schicksale von Menschen, die immerhin im SOS Kinderdorf aufgewachsen sind, die im Verhältnis zu vielen, vielen anderen, die wirklich eine glückliche Kindheit bei uns erlebt haben, schon sehr, sehr tragische Momente erlebt haben. Und das ist nichts, worauf wir stolz sein brauchen.
Mhm. Sie haben reagiert, Sie haben das System nachjustiert bzw. komplett umgestellt. Ganz sicher kann man sich sicher nie sein. Aber ist das ein Prozess, der jetzt fortlaufend dem immer wieder nachjustiert wird?
Laufend. Also wir verstehen uns da wirklich als lernende Organisation. Wir haben Leitfäden, Standards, die Mitarbeiter werden geschult. Das heißt, es sollte jetzt so sein, dass wenn eine Grenzüberschreitung passiert, dass wir sie relativ bald wissen und bearbeiten, beziehungsweise sie gar nicht passiert. Aber natürlich, wir sind keine trivialen Maschinen, die man einschaltet und die funktionieren, sondern eben Menschen und arbeiten tagtäglich mit Menschen. Und da weiß man nie, was einen in der nächsten Stunde ereilt. Aber wir sind nicht hilflos und wir lernen laufend dazu.
Es hat also auch Elisabeth Hauser tief erschüttert, was vor Jahrzehnten im SOS Kinderdorf alles passiert ist. Doch da gibt es Gott sei Dank auch schöne Erlebnisse. Von speziellen Momenten bei ihrer Arbeit mit Kindern wird sie gleich erzählen. Elisabeth Hauser, wenn man so lange für SOS Kinderdorf lebt, muss man auch sagen, nicht nur arbeitet, gibt's schöne Dinge, gibt's traurige Dinge, gibt's irgendwelche, an die Sie heute noch denken, egal ob traurig oder freudig?
Ja, die fallen einem natürlich ein, wobei es natürlich die Geschichten als Gesamtes sind, die so das Gefühl ausmachen, da schon in einer Organisation zu arbeiten, wo das Leben stattfindet. Mhm. Aber manchmal eben sind es die einzelnen Momente und die sind mit Menschen verbunden. Das sind Mitarbeiterinnen, mit denen ich zu tun hatte, natürlich auch Kinder, die ich begleiten durfte. Ich bin jetzt keine große Sammlerin, aber manche Dinge, die mir dann ganz besonders wichtig sind, auf die passe ich dann ganz besonders gut auf. Ich habe immer nur bei mir im Büro die Zeichnung von einem Mädchen, das ich ein Weilchen begleitet habe. Beide Eltern waren ursprünglich drogensüchtig und alle vier Kinder sind dann bei der Mutter geblieben. Und eines der Mädchen davon durfte ich begleiten. Und sie hat mir dann am Ende der Begleitung gezeichnet, sie war damals 8 Jahre, einen Rosenstock, der lauter verdorrte Blüten hatte und am Ende lauter blühende Blüten. Und das war kein Auftrag natürlich, aber das hat sie mir einfach so geschenkt. Und das ist für mich die beste Evaluation. Also natürlich haben wir Betreuungsverläufe und Dokumente. Und Hilfeplangespräche. Aber wenn ein Kind dir diesen Evaluationsbericht vorlegt, dann weißt du, dass da was gelungen ist. Oder schön war auch, wenn man in der Beratung, wenn ich Jugendliche begleitet habe und dann waren es doch 10 Jahre und dann sind sie vielleicht selber wieder schwanger geworden und sind mit ihrem Kind wieder gekommen. Das war dann auch irgendwie nett. Und jetzt in der Geschäftsführung ist es natürlich super gut, wenn wir es schaffen, an dem, was sich verändert, dran zu bleiben.
Was ist denn dazugekommen in diesen 70 Jahren oder was ist komplett anders geworden?
Also wenn ich anfange damit, was sich jetzt gerade verändert, ist es die Kinderdorffamilie selber. Also die hat sich zu dem ursprünglichen Modell eine Mutter bis zu 10 Kindern verändert hin zu sehr wohl eine Kinderdorfmutter oder Kinderdorfvater in der Familie, aber immer auch ein unterstützendes System und eingebunden in einen Standort, der auch sehr unterstützend Leistungen wie Therapie oder Freizeitbetreuung dazu bringen kann. Gleichzeitig haben wir die Angebotsvielfalt, wie schon besprochen, über die ambulante Familienarbeit in die Familien zu fahren, bereits in den 90er Jahren weiterentwickelt. Und inzwischen haben wir Krisenplätze, Kriseneinrichtungen im Jugendbereich, sehr spezielle Angebote wie psychiatrische Begleitung oder die Jugendlichen wohnen in der Jugendeinrichtung, gehen dann in ein betreutes Innenwohnen und dann in ein betreutes Außenwohnen. Wir haben Projekte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Wir haben als ganz große Neuerung vor ein paar Jahren Rad auf Draht damals vom ORF übernommen. Und das ist inzwischen die Hotline 147, Rad auf Draht, wo Kinder und Jugendliche selber anrufen, 80.000 Kontakte pro Jahr und sagen, was für sie notwendig ist. Wir versuchen individuell bei jedem einzelnen Kind zu schauen, was es braucht. Und das wollen wir auch weiterhin machen.
Also 147, die bekannte Nummer bei Rad auf Draht. Ja, und Elisabeth Hauser hat es kurz angesprochen, das Berufsbild der Kinderdorfmutter hat sich grundlegend geändert. Inwieweit? Das hören wir auch noch. Elisabeth Hauser, weil Sie gesagt haben, Kinderdorfmutter, hat sich das Bild etwas verändert, unterstützt durch ein Team. Früher war es ja so, wenn man halt Kinderdorfmutter werden wollte, da war das eine Lebensentscheidung. Wahrscheinlich selbst keine Kinder, keine eigene Familie haben können und dann eben 7 Tage pro Woche angehängt, wie es eben eine Mutter ist. Beim jetzigen System heißt das, dass die Mama, die Kinderdorfmutter, auch ab und zu eine Auszeit nehmen kann?
Ja, unbedingt. Also das ist sehr notwendig, das ist sehr herausfordernd. Tätigkeit. Die Frauen und theoretisch können es natürlich auch Männer, die Kinderdorfmutter oder Kinderdorfvater sein wollen, die entscheiden sich für eine Lebensform in der Familie. Das heißt, sie schlafen dort, sie sind dort mehrere Tage hintereinander, aber immer wieder dann auch an ihrem eigenen Ort, wo sie haben meistens selber eine Wohnung oder vielleicht sogar einen Partner außerhalb der Kinderdorffamilie. Sie haben nicht nur so wie früher eine Familienhelferin, sondern sie haben Familienpädagoginnen, die sie unterstützen und gemeinsam mit diesem Team sind sie für viel weniger Kinder auch da, als es früher der Fall war. Also es sind so 4 bis 6 Kinder, je nachdem, was die Kinder mitbringen. Und was neu dazukommen ist in den letzten Jahren, ist die Zusammenarbeit mit den Eltern, also mit dem Herkunftssystem. Das natürlich auch bedeutet, dass die Kinder sehr wohl wissen, das ist die Kinderdorfmutter, die ist für mich da, die sorgt für mich, die gibt mir ein gutes Umfeld. Und gleichzeitig habe ich eine Mama, zu der ich auch gehen kann, je nachdem, wie sich das alles arrangieren lässt.
Und damit ist wahrscheinlich auch leichter, dass die Kinderdorfmutter zum Beispiel am Wochenende frei haben darf.
Genau, also sie kann am Wochenende frei haben oder sie kann auch längere Zeit da bleiben und dann dafür länger Zeit haben. Das lässt sich gut organisieren, weil sie nicht die einzige Bezugsperson für die Kinder ist, sondern auch noch andere da sind. Und das ist auch sehr wichtig, um sich zu erholen und immer wieder Auszeiten zu haben und dann wieder gut zurückzukommen.
Sie sind seit heuer eben Geschäftsführerin, eine der 3 Geschäftsführer. Da hat man Ziele, da hat man Träume. Wie schauen denn die aus?
Die Träume, die ich jetzt habe und die Ziele in der Geschäftsführung sind in diesem Dreierkollegium wirklich alle Kräfte zu bündeln, dass wir gut in die Zukunft gehen. Also wir sind im Hier und Jetzt ziemlich stark und gleichzeitig verändert sich sehr viel in der Gesellschaft. Und wenn wir es in den nächsten 5 Jahren, wir haben jetzt alle einmal einen 5-Jahres-Vertrag in dieser Funktion, schaffen, da mit dabei zu sein und mitzugestalten, was für Kinder wichtig ist, auch immer wieder zu benennen und dadurch sozusagen die Welt für Kinder in Österreich und in unseren Fokusländern zumindest ein Stück besser zu machen, dann klingt es jetzt sehr abstrakt, aber da mag ich meinen Beitrag leisten.
Heute am Muttertag. Gibt es spezielle Wünsche für einen Muttertag?
Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die jetzt zugekocht haben, vielleicht ein bisschen begeistert sind für die Idee. Es läuft gerade die 70-Tage-Spenden-Challenge anlässlich 70 Jahre SOS Kinderdorf. Und auf unserer Homepage kinderdorf.at kann da jeder sich einklinken. Und wir sind natürlich um jede Unterstützung sehr dankbar.
Mhm. Wie schaut der Muttertag der Elisabeth Hauser heute aus?
Ja, das ist ein interessantes Thema, weil ich habe ja dann immer eine Woche später Geburtstag. Und immer habe ich realisiert, wenn die Kinder am Muttertag sich schon so verausgaben, dann bleibt wenig Energie für meinen Geburtstag und kämpfe eigentlich regelmäßig darum, dass der Muttertag jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielt. Geht nicht. Also meine Kinder wollen ihn feiern. So wie alle Jahre wird der Teil mit meinen Kindern verbracht, die sozusagen mir die Ehre erweisen. Und ein Teil, der gehört dann meinen Eltern, wo ich dann zu meiner Mutter fahre und Zeit mit ihr verbringe, gemeinsam mit meinen Geschwistern.
Und ein Teil hat eben der Radio Tirol Nachname heute gehört.
Ja, 2019. Sehr gerne.
Ich sage jedenfalls viel Kraft. Wir haben es gehört, es ist ein zeitaufwendiger, zeitintensiver Job. Und vor allem vielen, vielen Dank fürs Dasein und einen angenehmen Muttertag für heute natürlich noch.
Vielen herzlichen Dank.
Elisabeth Hauser, die Geschäftsführerin von SOS Kinderdorf Österreich, war heute zu Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten, dann können Sie das wie immer auf unserer Homepage unter tirol.orf.at. Rainer Perle mein Name. Ich bedanke mich fürs Zuhören.